Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Guten Morgen miteinander. Ich habe mich gefreut, wieder einmal da zu sein. Silas hat mich eingeladen und mir erzählt, er hätte eine Serie gehabt zum Thema, wie werden wir Jesus ähnlicher mit diesen Eigenschaften? Okay, ja, auf Hochdeutsch, kein Problem. Mhm. Klar. Wie werden wir Jesus ähnlicher? Wie bekommen wir die Eigenschaften, die Jesus hatte? Wie können wir jünger werden? Jünger werden, besser werden, das wollen alle, aber wir Christen, wir wollen Jünger und Jüngerinnen werden. Und mich treibt seit einigen Jahren die Frage um, wie funktioniert das? Wie geht das, dass ich als Christ, als Christin Jesus ähnlich werde? Wie kann das funktionieren? Und ich habe uns einen Text mitgebracht aus dem Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Dort steht: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich erlebe oft bei Menschen, die ich begleite, aber auch bei mir selber, dass genau das Frust auslösen kann. Wieso bin ich nicht mehr so, wie Jesus ist? Wieso bin ich nicht schon weiter? Ich bin doch schon so lange Christ. Ich habe doch schon so viel versucht, mir so viel Mühe gegeben. Und doch scheitere ich immer wieder an meinem Anspruch. Viele Christen kennen das. Wir haben diesen Wunsch, Jesus ähnlich zu sein, und dann haben wir die Realität. Und es gibt eine Strategie, wie man mit dem umgehen kann. Kommen Leute zu mir, die sagen, du musst einfach die Latte tiefer setzen. Du musst deine Ansprüche herabsetzen. Niemand ist perfekt. Niemand ist so wie Jesus. Chill mal, entspann dich mal. Du bist doch eh schon besser wie die meisten anderen Menschen. Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Tönt ja auch verlockend, die Gnade von Gott als sanftes Ruhekissen. Aber wenn wir diesen Text ernst nehmen, Römer 12, dann sehen wir, dass Gott unser ganzes Leben verändern will. Vers 1, da geht es um den Leib. Vers 2, da geht es um den Sinn, um den Geist. Gott möchte Leib verändern, möchte den Geist verändern, ganzheitlich verwandeln. Und wenn wir auch schauen, was für Wörter verwendet werden, dann zeigt uns das, es geht um eine komplette Veränderung. Der Leib, der soll ein Opfer sein. Was hat man mit einem Opfer gemacht? Man hat es auf den Altar gelegt, mit Haut und Haaren. Total, 100%. Und unser Geist, dort steht im Griechischen das Wort, bei Verändern das Wort für Metamorphose. Es geht um eine vollständige Verwandlung. Wie die Raupe zum Schmetterling wird, so, Metamorphose, so sollen wir verändert werden. Wir sehen also nur schon bei diesem kurzen ersten Blick auf diesen Text, wird uns klar, die Latte tiefer legen, das kann nicht der Weg sein. Ich glaube, Gott beruft uns tatsächlich auf einem Weg der radikalen Jüngerschaft, Gott und Jesus immer ähnlicher zu werden, ohne Kompromisse einzugehen. Totale Transformation von unserem Körper, von unserem Geist, von unserem ganzen Leben. Aber wieso erleben so viele Christen dann diesen Weg so frustrierend? Wieso ist es so oft unbefriedigend? Darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Und wie können wir es dann schaffen? Ich glaube, es liegt daran, dass wir oft eine falsche Strategie für diese Metamorphose haben. Ich glaube, wir müssen einen anderen Ansatz versuchen, denn bei vielen Menschen funktioniert das, was wir bisher versuchen, nicht. Und ich glaube, es funktioniert nicht, diese Jüngerschaftsstrategie, weil wir ein falsches Bild von uns selber haben. Ich weiß nicht, was ihr von euch selber denkt, wenn ihr über euer Leben, über euren Körper nachdenkt. Was ist das für ein Wesen, der Mensch? Sind wir einfach Maschinen, Roboter und statt Metall und Kabel haben wir Blut und Fleisch, biologische Materie, die einfach so programmiert wurde, dass sie funktioniert, so wie sie funktioniert? Sind wir etwas höher entwickelte Tiere, die sich weiterentwickelt haben? Oder ist der Mensch auf einer ganz anderen Ebene? Es gibt ja viele Theorien. Was aber klar ist, das, was wir von uns selber denken, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir unser Leben führen. Schaut man in die Geistesgeschichte, merkt man, dass seit der Aufklärung der Mensch einen neuen Blick auf sich selber bekommen hat. Der Aufklärer René Descartes hatte mal den viel zitierten Satz gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Nur weil ich denke, existiere ich überhaupt. Kurz gesagt, der Verstand, das Denken, das ist das Eigentliche, das ist das Wichtigste. Wenn mein Verstand weg ist, dann bin ich nicht mehr. Seit der Aufklärung denken wir Menschen, wir sind kopfgesteuert. Das führte dazu, dass man dachte, ja, wenn man es den Leuten nur erklärt, wenn man es mit dem Verstand ihnen verklickern kann, dass sie es verstehen, dann werden sie es auch umsetzen. Denn der Mensch ist ja Verstand. Das ist ja das Entscheidende. Aber irgendwie merken wir, das funktioniert nicht. In der Politik funktioniert es nicht. Die Leute wählen nicht immer nach ihrem Verstand. Manchmal wählen sie aus Frust. Einfach das Gegenteil. Hauptsache mal denen eins reinbremsen. Manchmal wählen sie einen Politiker, weil dem anderen sein Gesicht ihnen nicht gefällt. Wir merken das ja oft. Der Mensch ist nicht nur verstandsgesteuert. Und ich denke, auch in der Kirche sind wir diesem Menschenbild aufgesessen. Wir denken, wenn wir die Leute überzeugen, wenn sie es begreifen, wenn sie es wissen, wenn sie es verstehen, dann wird es schon klappen. Wenn wir den Leuten erklären, was Gott von ihnen will, dann werden sie sich so verhalten und dann machen wir Schulen und gar nichts gegen diese Dinge. Wir betonen die Lehre und so weiter. Ich habe nichts dagegen. Aber nur das funktioniert nicht. Wir alle wissen schon lange, was wir tun müssten. Wir müssten die Umwelt schützen, wir müssten unserem Nächsten vergeben, wir müssten beten für unsere Politiker, für unsere Familien. Das und das und das sollten wir tun. Wir wissen es. Der Verstand weiß es eins zu eins. Und doch, wir schaffen es oft nicht. Ich weiß in meinem Kopf ganz viel, was ich tun müsste, aber so oft kommt es in meinem Leben nicht an. Was ist das Problem? Ich bin eben nicht nur ein Verstandeswesen. Ich bin eben nicht nur ein Gehirn mit zwei Beinen. Schauen wir mal in die Welt. Wir entscheiden ganz oft nicht nach unserem Verstand. Wie oft weiß ich, was richtig wäre und entscheide mich für das Falsche? Was sind wir dann, wenn wir nicht nur ein Gehirn mit zwei Beinen sind? Was sind wir dann? Teresa von Avila hat zu dieser Frage einmal gesagt, die Vernunft ist gut, aber besser ist die Liebe, die uns der Vernunft entreißt. Es kommt nicht darauf an, viel zu denken, sondern viel zu lieben. Zitat Ende. Es ist die Liebe, die uns antreibt, nicht der Verstand. Wir sind nicht ein Computer, ein Rechenzentrum mit ein bisschen Hülle drumherum. Nein, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, geschaffen zu lieben. Unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Visionen, Das ist es, was uns antreibt. Unsere Liebe. Wir Menschen können darum auch nicht nicht lieben. Jeder Mensch liebt irgendetwas. Im Leben von jedem Menschen gibt es irgendetwas im Hintergrund, etwas, das er liebt. Etwas, was diesen Menschen antreibt. Egal, wie wissenschaftlich, rational, vernunftmäßig argumentiert wird, letztlich, wenn man auf den Boden, auf den Grund geht, steckt immer die Liebe dahinter. Wir sind Liebende. Nun, wie bringt uns jetzt das weiter, Gott ähnlicher zu werden, ein Jünger, eine Jüngerin zu werden? Nun, ganz einfach, wir scheitern oft mit Jüngerschaft, weil wir sie eben lieblos aufziehen, eben rein verstandesmäßig, rein kopfmäßig. Und ich habe nichts gegen intellektuelles Nachdenken, aber das verändert uns nicht. Wenn Jüngerschaft funktionieren soll, müssen wir die Liebe einbeziehen. Du bist, was du liebst. Du bist, was du liebst. In den Sprüchen heißt es, achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Achte auf dein Herz. Du bist, was du liebst, und du wirst werden, was du liebst. So einfach. Das, was wir lieben, darauf leben wir hin, darauf steuern wir zu, daraufhin ordnen wir unser Leben. Man kann das ganz einfach überprüfen im eigenen Leben oder im Leben von Freunden, von Bekannten. Man kann sich mal die Frage stellen, was liebt mein Nachbar? Das, was er liebt, das wird er werden. Darauf wird sein Leben ausgerichtet sein. Wenn es der Sport ist, dann wird er immer genug Zeit haben, um Sport zu treiben, um Sport im Fernsehen zu schauen. Wenn es etwas anderes ist, das Auto, dann wird er immer genug Zeit haben, um sein Auto zu waschen, um es auszufahren und so weiter. Das, was wir lieben, dafür werden wir unsere Zeit einsetzen, unser Geld, unsere Begeisterung. Davon werden wir anderen Menschen erzählen. Jüngerschaft, Nachfolge, Heiligung, das kann funktionieren, wenn wir das, was wir lieben, in die richtige Reihenfolge bringen. Der Kirchenvater Augustinus hat das schon im 4. Jahrhundert erkannt. Er schreibt, wir müssen unsere Lieben in die richtige Reihenfolge bringen. Wenn wir das schaffen, erfüllen wir als Menschen unsere Bestimmung. Unser Unglück, so Augustin, liegt meist daran, dass wir eine falsche Prioritätenliste in unserem Herzen haben. Augustin schreibt in seinem bekannten Buch, den Bekenntnissen, ein Zitat, das sehr bekannt ist. Denn zu dir hin, Gott, zu dir hin hast du uns geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es bei Gott seine Ruhe findet. Was meint Augustinus mit unruhig? Unruhig sind die Dinge, wenn sie nicht an ihrem richtigen Platz sind. Der Apfel will nach unten fallen, weil er reif ist. Gießt man Öl ins Wasser, sagt Augustinus, dann vermischt sich das, aber es wird sich immer an der Oberfläche des Wassers sammeln. Es ist unruhig, bis es an dem Ort ist, an dem es hingehört. Und wir Menschen machen die gleiche Erfahrung. Wenn man in den Ferien ist am Meer, bläst man ja manchmal diese großen Bälle auf. Und wenn man die ins Wasser nimmt, dann passiert immer das Gleiche. Der Mensch, der will dann einfach drauf sitzen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so ein schöner Ball. Oh, das wäre doch gemütlich, ein bisschen auf diesem Ball sitzen. Und man versucht, diesen Ball unter Wasser zu drücken. Und es geht vielleicht. Und dann schafft man es vielleicht irgendwann, sich den unter den Popo zu klemmen. Und dann nach 2 Sekunden merkt man, oh, der Ball spickt wieder nach oben, vielleicht sogar in die Luft. Der Ball ist unruhig, bis er dort ist, wo er hingehört. Einfach oben auf der Wasseroberfläche. Wir schaffen es nie, längere Zeit auf diesem Ball zu sitzen. Es geht immer nur so wie ein Faultier, so, wenn man sich so darüber legt. Aber der Ball bleibt unruhig, bis er an seinem richtigen Ort ist. So ist es in unserem Leben. Wenn die Dinge nicht an ihrem richtigen Ort sind, sind sie unruhig. Die Aufgabe, die sich uns Menschen also stellt, ist, unser Herz in die richtige Reihenfolge zu bringen. Unruhig ist unser Herz, bis Gott zuoberst steht. Wenn wir das ernst nehmen, dann heißt das, wir müssen unser Leben so führen, dass Gott unsere oberste Sehnsucht wird. Dass Gott unsere höchste Liebe wird. Dann erst werden wir unsere Unruhe verlieren. Und dann kann Jüngerschaft gelingen. Dann können wir zu echten Nachfolgern werden, wenn Gott bei unserer Prioritätenliste zuoberst steht. Wenn das, was wir wollen, das, was wir uns wünschen, unsere Sehnsucht, wenn das zuallererst Gott ist. Nun ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das? Wie trainiere ich meine Liebesmuskeln so, damit ich das Richtige liebe? Wie schaffe ich es, meine Herzensmuskeln so einzurichten, dass Gott ganz oben steht? Und die Antwort ist, ähnlich wie wir unsere Muskeln für einen Sport trainieren oder für ein Instrument zu spielen trainieren. Wenn ich Golf spielen lernen möchte, wie Tiger Woods, dann hole ich mir einen Trainer. Am besten hole ich mir Tiger Woods selber, jemanden, der das gut kann. Und dieser Trainer, der macht mit mir zwei Dinge. Zuerst einmal zeigt er mir das vor. Ich muss ein Nachahmer werden. Der Trainer zeigt mir, wie schwinge ich einen Golfschläger. Und ich mache das einfach nach. Training geschieht durch Nachahmung. Wenn ich gut Fußball spielen will, dann schaue ich mir Messi an. Wenn ich gut Tennis spielen will, schaue ich mir Federer an. Wenn ich gut Skifahren will, schaue ich Beat Feutz an. Wir lernen, indem wir die Besten nachmachen, indem wir die Besten imitieren. Und ich weiß, bei uns in der Gesellschaft hat das Nachmachen nicht so einen guten Ruf. Wieso? Ja, Nachahmer sind nicht gefragt. Wir wollen authentisch sein. Sicher nicht, mache ich nur etwas nach. Man möchte authentisch sein. Und ich denke mir manchmal, statt etwas Dummes selber zu machen, imitiere ich lieber etwas Gescheites. Wir brauchen gute Vorbilder. Wir lernen am besten, wenn wir jemanden nachmachen, der es richtig macht. Diejenigen von uns, die Kinder erziehen oder erzogen haben, die wissen ja, wie das funktioniert. Wie erzieht man sein Kind? Man erzieht es gar nicht. Das Kind wird automatisch so werden, wie man selber ist. Es wird automatisch das nachmachen, was es bei uns Eltern sieht. Man kann schon versuchen, aber das wird immer am stärksten bleiben. Das, was das Kind sieht, das wird es nachmachen. Wir Menschen, wir lernen durch Nachahmung. Das war übrigens auch mal die Rolle von Heiligen in der Kirchengeschichte. Natürlich sollen wir die Heiligen nicht anbeten, aber sie sollen uns gute Vorbilder sein. Und wir sehen das auch bereits in der Bibel im Neuen Testament, Kapitel 11 im Hebräerbrief, voll von Beispielen. Wieso berichtet uns die Bibel davon? Damit wir diese Menschen als Vorbilder nehmen, damit wir Nachahmer von diesen Glaubensbeispielen werden. Paulus ermahnt die Gemeinden ebenfalls dazu, Nachahmer zu sein. 1. Korinther 11, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Philipperbrief, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Sucht euch gute Vorbilder. Werdet zu Nachahmern von guten Christen, von guten Menschen. Wie können wir das umsetzen? Indem wir uns Vorbilder suchen, die uns helfen. Es kann jemand aus der Gemeinde sein, hier. Vielleicht kann man sich sogar ab und zu zusammensetzen und darüber sprechen, über Nachfolge reden. Es kann jemand Älteres sein, von dem ich lerne. Es kann sein, dass es eine Biografie ist von einem Menschen, der mich beeindruckt, dass er mir zum Vorbild wird und mich motiviert. Es kann ein guter Freund sein, es kann ein Autor sein, dessen Bücher ich schätze und lese. Werden wir wieder zu Nachahmern? Wir sind nicht die allerersten Christen und wir sind auch nicht die besten Christen. Darum lohnt es sich, wenn wir uns Vorbilder suchen. Ich musste zurückdenken an die Zeit, als wir Teenager waren. Da hatten wir in unserem Zimmer an den Wänden so Poster von irgendwelchen Stars oder Vorbildern. Die Leute, die bei uns Fußball gespielt haben, die hatten dann Fußballer an der Wand. Die Mädchen, die hatten dann Poster an der Wand von irgendwelchen Popstars. Man hatte Vorbilder. Und irgendwann, als man aufgewachsen ist, hat man sich dann angefangen zu schämen. Und dann hat man diese Poster dann irgendwann runtergerissen. Und ich habe gedacht, irgendwie wäre doch das wieder cool. Als Christ sich Poster aufhängen im Zimmer von Menschen, die uns Vorbilder sind. Ein Poster von einem Kirchenvater, von Augustinus. Oder zum Beispiel ein Poster von deinem Pfarrer. Ihr habt ja einen attraktiven Pfarrer hier in der FWG Dietlikon. Wieso nicht ein Poster von meinem Pfarrer im Schlafzimmer aufhängen? Das ist mein Vorbild. Wir lachen jetzt ein wenig, aber sich ein Vorbild suchen. Wie macht diese Person das? Und dann mache ich das einfach nach. Nicht zu stolz sein, um andere Menschen nachzuahmen. Nachahmen, das ist das Erste, was dieser Trainer mit mir machen würde. Und das Zweite, wenn ich dann diesen Schwung kann, wenn er mir gezeigt hat, wie ich meinen Golfschläger, wie ich meinen Tennisschläger schwingen soll, was macht der Trainer dann? Er lässt mich diesen Schwung 1000 Mal wiederholen. Wiederholen, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis mir das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Nur, wenn ich etwas 1000 Mal gemacht habe, kann ich es perfektionieren. Nur, wenn ich etwas wieder und wieder tue, geht mir das so ins Gedächtnis, dass ich gar nicht mehr überlegen muss. Wenn ich weiß, wie ich den Golfschläger schwingen muss, den Tennisschläger schwingen muss, dann ist das gut. Aber wenn ich dann bei einem Tennismatch bin, dann kommt der Ball mit 160 Sachen übers Netz. Ich weiß, was ich tun muss, aber dann muss ich überlegen, okay, jetzt stelle ich meinen Fuß hier hin und dann so und dann muss ich den Tennisschläger 90 Grad drehen und dann hole ich aus. Wenn ich das alles überlegen muss, ist der Ball schon lang vorbei und der Gegner hat gepunktet. Nein, das muss alles automatisch gehen. Darum 1000 Mal repetieren. Bruce Lee, dieser Kung-Fu-Kämpfer, der hat gesagt, ich fürchte den Mann nicht, der 1000 verschiedene Kicks geübt hat. Ich fürchte den Mann, der den gleichen Kick 1000 Mal geübt hat. Es geht letztlich um das Antrainieren von Gewohnheiten. Die Profis im Sport brauchen nicht mehr zu überlegen, wie muss ich meinen Schläger schwingen. Sie haben es so oft gemacht, es ist automatisch geworden. Das Gedächtnis in ihrem Kopf, auch das Gedächtnis von den Muskeln, die haben ja auch ein Gedächtnis, das weiß genau, was es zu tun hat. Sie machen die perfekte Bewegung, ohne überlegen zu müssen. Wieso? Weil es Gewohnheit wurde. Forscher sagen, 95% dessen, was wir an einem Tag tun, tun wir aus Gewohnheit. Und nur 5% entscheiden wir aktiv. Das heißt, wenn wir unsere Gewohnheiten so ausrichten, dass Gott zuoberst ist, dann haben wir zu 95% gewonnen. Zwar nicht 100%, aber 95% ist schon mal sehr gut. 95% sind Gewohnheiten. Was für Gewohnheiten können uns dabei helfen? Ich möchte einige Gewohnheiten aufzählen, aber ohne gesetzlich zu werden. Das Problem ist ja immer, man findet etwas Gutes heraus und dann möchte man das für alle Menschen verbindlich machen. Darum geht es mir nicht. Ich bin auch nicht ein besserer Mensch, ein besserer Christ wie ihr. Aber das sind Gewohnheiten, die ich versuche umzusetzen, weil sie mir helfen, meine Liebe zu sortieren. Die Gewohnheiten sollen Gott Raum geben, dass er zu oberst sein darf. Hört einfach zu und vielleicht denkt ihr, das ist etwas Gutes, das kann ich übernehmen. Vielleicht denkt ihr, das ist jetzt nichts für mich. Erstens, den Sabbat halten. Den Sabbat halten. Wir sehen bei Jesus schon, dass er regelmäßig den Gottesdienst besuchte. Natürlich ging er nicht in eine Kirche. Wenn es die FEG damals schon gegeben hätte, wäre er sicher in eine FEG gegangen. Er ging in eine Synagoge. Aber er wusste, das regelmäßige Besuchen vom Gottesdienst, das ist wichtig. Wir Menschen, wir brauchen einen Rhythmus. Das ist vielleicht heutzutage auch etwas unbeliebt geworden, aber so funktionieren wir. Am Anfang fällt es uns noch schwer, aufzustehen. Es ist vielleicht manchmal ein Kampf, aber das Schöne an Gewohnheiten ist, mit der Zeit überlegt man nicht mehr. Es funktioniert einfach, es wird immer wie einfacher. Es geht mir aber beim Sabbat nicht nur um den Gottesdienst, das ist ein Teil. Aber Sabbat zu halten heißt Schabbat im wörtlichen Sinne, Schabbat anhalten, stoppen, aufhören, einfach mal aufhören. Ein Ausleger des Alten Testaments hat einmal gesagt, der Sabbat ist ein Akt des Widerstandes und der Rebellion. Wenn man sich den Kontext anschaut vom Sabbatgebot, es ging Gott darum, aus Sklaven, die aus Ägypten kamen, freie Menschen zu machen. Die Israeliten waren ja in Ägypten seit Generationen versklavt. Sie waren es sich gewöhnt, jeden Tag schuften zu müssen. Sie waren keine freien Tage gewöhnt. Und nun denken wir, ja, wir sind ja keine Sklaven. Wie sieht es denn bei uns aus? Mal einen Tag keine Mails checken, mal einen Tag ganz bei sich selber sein, ganz weg sein. Leider für viele Menschen nicht möglich. Entweder weil sie müssen oder weil sie sich freiwillig versklaven lassen. Ich glaube, dass das Sabbatgebot ganz entscheidend ist. Wenn man so bei den 10 Geboten ein Kuchendiagramm machen würde, welches Gebot nimmt am meisten Raum ein, dann sieht man, dass das Sabbatgebot fast ein Drittel des Textes umfasst von den ganzen 10 Geboten. Der Sabbat ist vielleicht die wichtigste Gewohnheit, die wir uns aneignen können. Sabbat halten heißt, sich zu wehren gegen die Sklaverei Ägyptens. Und Sklaverei ist heute immer noch ein Problem. Sabbat halten heißt, zu sagen, stopp, ich habe genug konsumiert, ich habe genug eingekauft, ich brauche heute nichts, ich muss nichts tun, nichts einkaufen. Stellen wir uns mal vor, wenn wir als Gesellschaft das einführen würden. Ich glaube, die Ruhe, die einkehren würde, würde die Menschen wieder aufmerksamer werden lassen auf Gott. Heutzutage haben viele Menschen gar keine freie Minute mehr, auf Gott zu hören. Ich sage niemandem, du darfst am Sonntag nicht zum Tankstellenshop oder weiß nicht was, aber wir sollten uns überlegen, wie kann der Sabbat in meinem Leben mir helfen, auszubrechen aus dem falschen Kreislauf von unserer Welt, der uns sagt, du brauchst immer wie mehr. Sabbat ist ein Akt der Rebellion. Und die größte Rebellion, die man heute tun kann, ist vielleicht wirklich mal einen Tag in der Woche einfach nichts zu tun. Zeit zu haben für Gott, für die Familie. Sabbat. Eine weitere Gewohnheit, täglich Buße tun. Im anglikanischen Book of Common Prayer steht im täglichen Gebet, Almighty and most merciful Father, we have erred and strayed from thy ways like lost sheep. We have followed too much the devices and desires of our own hearts. Allmächtiger Vater, wir sind zu sehr den Wünschen von unserem eigenen Herzen gefolgt und sind wie verlorene Schafe von dir weggelaufen. In unserem reformierten Gottesdienst gehört es dazu, dass am Anfang im Gebet ein Bußgebet Platz hat. Auch wenn das heute nicht mehr alle reformierten Pfarrer umsetzen. Eigentlich gehört das dazu, am Anfang zu sagen, Gott, wir haben gesündigt, auch diese Woche wieder. Das macht mich demütig. Das macht mir klar, Gott, ich schaffe es nicht alleine. In der Nachfolge und in der Jüngerschaft gibt es ja das gleiche Problem wie überall im Glauben. Man will es selber schaffen. Wenn es ums Gerettetwerden geht, sind wir ziemlich gut darin, dass wir sagen, Gott ist es, der uns rettet. Ich kann es selber nicht. Gnade. Aber wenn es dann um Jüngerschaft geht, möchten wir es ganz schnell selber in die Hand nehmen. Dann sind sie auf einmal plötzlich ganz schön emanzipiert von Gott. Oder pelagianistisch, wie man auf theologisch sagen würde. Indem ich jeden Tag Buße tue und sage, Gott, ich habe es wieder nicht geschafft. Du musst mir heute helfen, auf deinem Weg zu bleiben und deinen Willen zu tun. Indem ich das jeden Tag tue, merke ich, es ist Gott, der mich verändert. Das tägliche Gebet macht uns bewusst, Gott, von mir aus mache ich vieles falsch. Verändere du mich, leite du mich an diesem Tag. Und so können wir nicht in diese Falle tappen, dass wir versuchen, uns selber zu verändern. Und das kann ja zu einem Knotz werden, wenn man das Gefühl hat, man muss sich jetzt selber verändern, selber zwingen, die Gebote zu halten und so. Jeden Tag Buße tun. Nein, Gott muss es tun. Ich schaffe es nicht. Und nochmal, ganz wichtig, es geht mir nicht um Gesetzlichkeit. Ich will niemandem diese Regel aufzwingen. Das bringt nichts. Dann hält man sie einen Tag und am nächsten Tag macht man es nicht mehr. Aber es geht darum, wie kann ich in meinem Leben Leitplanken setzen, Gewohnheiten einrichten, die mir helfen, meine Muskeln zu trainieren, dass Gott zuoberst ist, dass meine Sehnsucht vor allem nach Gott ist. Wir haben einige solche Regeln bei uns eingebaut, nicht weil sie uns zu besseren Christen macht, sondern weil sie uns helfen, unsere Prioritäten zu sortieren. Unsere Zeit, das kennen wir alle, unsere Zeit ist so voll gefüllt. Und wenn wir nicht sagen, ich übernehme die Kontrolle über mein Zeitmanagement, über meinen Terminkalender, dann gibt es eine Milliardenindustrie, die nur darauf aus ist, unsere Zeit zu füllen. Es gibt hunderte von Webseiten und Firmen, die alle wollen, dass wir unsere Lebenszeit auf ihrer App, auf ihrer Webseite, in ihren sozialen Netzwerken verbringen, damit sie Geld machen können mit Werbung und so weiter. Da können uns Gewohnheiten, Regeln helfen, zu sagen, nein, meine Priorität ist Gott. Ich habe noch ein paar wenige Beispiele zum Schluss. Das Handy. Vielleicht tut es gut, den ersten Blick aufs Handy zu verschieben, nachdem man in den Tag gestartet ist mit einem Gebet, mit der Lektüre von der Bibel. Zum Beispiel kann man das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, weil es uns hilft, dort nicht abgelenkt zu sein, den Tag zu starten und zu beenden ohne Ablenkung. Vielleicht kann es uns helfen, ein Tischgebet zu sprechen oder ein Tischlied zu singen. Eine Gewohnheit. Und doch, es kann immer wieder die Chance sein, uns bewusst zu machen, das, was ich jetzt esse, was ich jetzt genießen darf, ist ein Geschenk von Gott. Vielleicht ein kurzes Gebet vor dem ins Bett gehen mit dem Partner oder alleine, den Tag mit Gott abzuschließen. Vielleicht kann es auch mal gut sein zu sagen, ja, das Produkt oder das hätte ich gerne, aber nein, eigentlich brauche ich es nicht. Nur wenn wir uns selber beibringen, dass wir nicht immer das bekommen, was wir wollen, werden wir nicht wütend, wenn Gott uns nicht immer das gibt, was wir wollen. Vielleicht hilft es uns manchmal selber, Dinge zu enthalten, die wir gerne hätten, um uns das beizubringen. Es gäbe noch viele gute Gewohnheiten und all diese Gewohnheiten sollen keine festen Regeln sein, sondern uns helfen zu sortieren. Unsere höchste Liebe, unsere höchste Sehnsucht, dass die Gott ist. Wenn ihr gute Gewohnheiten habt, dann tauscht doch mal darüber aus, sprecht doch mal darüber. Es gäbe noch ganz viele andere Gewohnheiten. Mein Wunsch ist, mein Traum ist, dass wir Christen so leben. Gottes Wunsch, unser höchster Wunsch ist Gott. Unsere höchste Liebe ist, Gott ähnlich zu werden. Nicht aus Gesetzlichkeit, nicht aus Zwang, sondern weil wir uns einfach wünschen, Gott in unserem Leben Raum zu geben. Stellen wir uns mal vor, wenn wir so leben könnten, was für ein Unterschied das wäre in unserem Umfeld. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen. Jesus Christus, du siehst unsere Zeit. Du siehst die vielen Ablenkungen, die es gibt. Du siehst, was auf unserer Liebesliste alles zu oberst stehen möchte. Wir bitten dich, hilf uns zu sortieren. Hilf uns, Prioritäten zu setzen. Schenke uns, dass unser Herz sich nach dir sehnt. Hilf uns, immer wie mehr so zu werden, wie du es willst. Schenke uns gute Vorbilder. Schenke Menschen in unserem Leben, die wir nachahmen dürfen, weil sie gute Nachfolger von dir sind. Und schenke uns gute Gewohnheiten, dass wir uns angewöhnen, dich zu ehren, jeden Tag dir Raum zu geben. Gott, du bist es, der uns verändern kann. Schenk, dass wir wissen, die Kraft kommt von dir. Alleine sind wir schwach, aber du möchtest uns helfen. Mach uns ruhig. Zu dir hin, Gott, sind wir geschaffen. Und so wollen wir leben. Amen.